habe geschrien, geweint, mich mit Händen und Füßen gewehrt. Ich raste richtig aus.
Hi und willkommen beim Podcast Steh auf, Menschen. Wir erzählen Geschichten von Schicksalshelden. Das sind Menschen, die Krisen meistern. Ich bin Corinna und heute erzählt uns Lisa ihre Geschichte. Seit ihrer Geburt ist sie gehbehindert. Das Laufen fällt ihr schwer. Der Fachbegriff lautet spastische Paraparese. Durch eine Gehirnblutung kurz nach der Geburt wurden bei Lisa einige Hirnareale irreparabel geschädigt, sodass sie Probleme beim Gehen hat. Man sieht, dass sie beim Laufen hin und her wackelt, sagt sie selbst. Für viele scheint das nur eine kleine Einschränkung zu sein, doch das ist es nicht. Für Lisa ist Laufen so anstrengend wie für uns Joggen, sagt sie. Als ich sie zum ersten Mal getroffen habe, war ich beeindruckt, wie scheinbar locker Lisa mit allem umgeht. Doch so souverän ist sie nicht immer, da es im Alltag immer wieder Herausforderungen gibt, die ihr zu schaffen machen. Es macht sie traurig, wenn andere vor ihr schnell die Treppe hinuntergehen und sie dafür aber etwas länger braucht. Ihre Gedanken kreisen im alltäglichen Leben häufig darum, ob sie überhaupt ohne Hilfe in ein Gebäude kommt oder ob auf dem Weg irgendwelche Hindernisse sind. Schon während ihrer Schulzeit und im Kindergarten konnte sie deswegen nicht überall mitmachen, zum Beispiel nicht klettern oder Fangen spielen.
Das hat mich schon geprägt, also dass ich halt immer nur zuschauen konnte, wie die halt irgendwie ihren Spaß hatten. Das war ein blödes Gefühl, also so ein bisschen so... Ja, nicht ausgeschlossen sein, aber halt so, keine Ahnung, eine Freundin von mir hat mal gesagt, sie wollte immer ratschlagen und konnte das nicht und hat es damit quasi verglichen. Vielleicht kann das jeder ja mal so für sich vorstellen, irgendwas, was er unbedingt gerne machen würde, aber nicht kann. Und so ist es halt bei mir auch. Also ich konnte es halt einfach nicht. Ich hätte natürlich auch gerne geklettert oder Fangen gespielt oder so, aber es ging einfach nicht.
Für Lisa beginnt mit ihrer Geburt ein langer und schmerzhafter Leidensweg. Ihre Eltern tun alles dafür, dass sie vielleicht doch irgendwann einmal normal laufen kann und sie besuchen mehrere Ärzte und Spezialisten, auch welche im Ausland. Für 2 Wochen fliegen sie in die Ukraine.
Was die Therapiemethoden angeht, die waren relativ speziell, sage ich mal. Es gibt eine Therapie, da liege ich auf einer Liege in Unterwäsche und es kommt eine Schwester rein mit einem Gefäß und einer Zange. Und ich liege da und sie zeigt mir dieses Gefäß und ich sehe in diesem Gefäß eine zappelnde Wespe oder Biene. Ich krieg Panik. Sie holt dieses Tier raus, nimmt es in die Zange und sticht mich damit. Weil das Nervengift von der Wespe, Biene, was auch immer, gut sein soll für die Nervenbahnen oder Gelenke oder was auch immer.
Für Lisa der absolute Horror. Sie schreit und wehrt sich. Noch einmal bekommt sie diese Therapie nicht, aber weitere Schmerzen bleiben ihr leider nicht erspart.
Es gibt eine Therapie, da werden verschiedene Punkte an meinem Körper mit Lasern irgendwie nachgefahren und an manchen Punkten tut es unglaublich doll weh. Ich kann nicht sagen, warum. Und ich weiß noch, ich hatte eine kleine Puppe und ich habe, während der Arzt mich mit diesem Laser nachgefahren hat, dasselbe bei ihr gemacht mit einem Kugelschreiber. Also ich habe die heute noch, die ist völlig zugemalt.
Kaum vorzustellen, welche Schmerzen Lisa alleine schon in ihrer Kindheit erleiden musste. Vor allem, weil die Therapien nicht die Erfolge zeigen, die sich ihre Eltern und die Ärzte erhofft hatten. Lisa ist damals noch zu klein, um zu verstehen, warum sie dauernd in Krankenhäuser muss. Es ändert sich doch schließlich nichts an ihrem Körper. Heute weiß sie, dass vermutlich die Kombination aus allen Therapien dazu geführt hat, dass sie heute so läuft, wie sie läuft. Sonst würde sie vielleicht noch schlechter gehen. Am ausschlaggebendsten war vermutlich ein Eingriff.
Ich bin 14, ich sitze in einem Arztzimmer von einem Klinikum bei einem Orthopäden. Der schaut sich meine Krankenakte an und sagt, wir glauben, dass eine linksseitige Achillessehnen-OP den Durchbruch bringen könnte für dich. Und ich bin mir dessen nicht so ganz sicher und frage danach, ja, wie läuft das ab? Und dann erzählen sie mir, ja, das wird eben aufgeschnitten, also die Achillessehne. Und dann wird ein Plastikteil an die schon vorhandene Sehne rangeklipst, um beim Gehen mehr Stabilität zu bekommen.
Die Zeit nach der OP war aber erst einmal schlimm. Treppensteigen ist mit das schwerste Hindernis, das Lisa in ihrem Alltag überwinden muss. Und nach der OP muss sie nicht nur das Laufen neu erlernen, sondern eben auch das mühsame Treppensteigen.
Ich habe lange gebraucht, bis ich es geschafft habe, abwechselnd links und rechts Treppen zu steigen. So flüssig Treppen zu steigen, wie das die meisten Menschen wahrscheinlich schon intuitiv machen. Und das hat ewig gedauert, bis es nach dieser OP wieder ging.
Aber die Erfolge sprechen für sich.
Da hat sich alles Leiden und alles Kämpfen hat sich da tatsächlich gelohnt.
Doch viel schlimmer als die Schmerzen nach den OPs oder dass Lisa nicht so laufen kann, wie sie gerne möchte und sich dadurch immer anders als die anderen Menschen fühlt, sind für sie die Blicke der Leute. Denn für sie ist es inzwischen ja ganz normal, dass sie so läuft. Sie kennt es ja nicht anders. Doch wenn die Leute sie anstarren, wird sie schmerzlich daran erinnert, dass sie anders ist als die meisten Menschen. Sie fühlt sich ausgegrenzt. Dieses Anderssein belastet Lisa schon seit ihrer Schulzeit, weshalb sie sich eine bestimmte Strategie zurechtgelegt hat.
Also ich habe von Anfang an war es so, dass ich ja quasi anders war. Und ich hatte immer gedacht, okay, wenn ich den Leuten erkläre, warum das so ist, was geht und was nicht geht, dann nehmen die das so hin und nehmen mich aber trotzdem quasi als vollwertige Person an. Aber dem war eben leider nicht so. Ich dachte irgendwie immer, okay, ich bin anders und die Leute nehmen mich jetzt einfach so wahr. Ich kann erklären, so viel ich will, bin aber aus meinem Erklärmuster nicht rausgekommen. Und ich glaube, ich habe mir da selber auch ziemlich viele Türen verschlossen, ohne dass ich es gemerkt habe. Aber ich denke, wenn ich quasi damals schon den Leuten mehr eine Chance gegeben hätte oder mir selber die Chance gegeben hätte, dass die mich einfach so nehmen, wie ich bin, dann hätte ich mir vielleicht nicht so viele Türen verschlossen. Das war, glaube ich, ein bisschen auch meine Schuld. Also es gibt sicher komische Menschen und es gab aber auch Leute, die es vielleicht nicht komisch gemeint haben, aber ich habe dann quasi durch meinen Filter das komisch wahrgenommen.
Doch nicht nur ihre Gehbehinderung belastet sie. Schon früh erzählen ihr ihre Eltern, dass sie Lisa adoptiert haben, gleich nach der Geburt. Und seitdem schlummert in Lisa der leise Wunsch, ihre leiblichen Eltern kennenzulernen. Und er wird, je älter sie wird, immer stärker. Mit 16 erzählt Lisa ihren Eltern, dass sie endlich wissen will, wo ihre Wurzeln liegen.
Das hat gar nichts damit zu tun, dass meine Eltern nicht großartig sind. Also ich glaube, die bieten mir die beste Kindheit, die ich haben kann. Aber es ist einfach so ein diffuser Wunsch in mir drin. Ich möchte wissen, wo komme ich her, wie ist da, weiß nicht, wie ist meine Herkunft, wie sieht meine echte Mutter aus.
Gemeinsam gehen sie und ihre Eltern zum Jugendamt, denn wie schon mit der Gehbehinderung unterstützen sie Lisa auch da. Die Sachbearbeiterin erzählt ihr, dass ihre leiblichen Eltern noch studiert haben, als Lisa zur Welt kam, von der Behinderung wussten sie aber nichts. Auch Lisas leibliche Mutter will sie kennenlernen und Lisa schreibt ihr einen Brief und erzählt aus ihrem Leben.
Ich schreibe diesen Brief, schicke ihn an die zuständige Sachbearbeiterin, mit der ich auch gesprochen habe und warte. Und warte und warte und es passiert nichts.
Lisa fragt beim Jugendamt nach und erfährt dann nach ungefähr einem halben Jahr, dass ihre leibliche Mutter nun doch keinen Kontakt mehr zu ihr haben möchte. Lisa versteht die Welt nicht mehr.
Es ist ein Schlag ins Gesicht und es ist wie so eine zweite Ablehnung.
Wieder sind ihre Eltern für sie da und fangen Lisa auf. Für sie hat es nie einen Unterschied gemacht, dass Lisa nicht ihre leibliche Tochter ist. Sie kümmerten sich um sie wie um ein leibliches Kind. Sie wussten auch vor der Adoption von Lisas Behinderung, auch wenn noch unklar war, ob sie vielleicht sogar geistig behindert sein wird.
Meine Mama und mein Papa waren da natürlich schon traurig drüber oder erschüttert, aber die haben das einfach hingenommen. Also die haben gesagt, ja, das ist unser Kind und wir nehmen das, egal was kommt. Und das finde ich halt immer noch total faszinierend, dass man einfach das so ohne Zweifel einfach sagt, ja, das ist unser Kind und wir nehmen das, egal was mit dem Kind ist.
Seitdem unterstützen sie Lisa in allem, seien es all die Arztbesuche oder der Gang zum Jugendamt. Und sie sind eben auch wieder für sie da, als ihre leibliche Mutter sie erneut ablehnt. Lisa steckt damals mitten in der Pubertät, was an sich ja schon eine große Herausforderung an der Schwelle zum Erwachsensein ist, wenn man herausfinden möchte, wer man wirklich ist. Diese Chance bleibt Lisa verwehrt. Immerhin kann sie ihre Wurzeln ja nicht kennenlernen. Hinzu kommt dann noch ihre Gehbehinderung, durch die sie sich doch sowieso schon anders als alle anderen fühlt. Zum Glück fangen sie Freunde und ihre Eltern in dieser schwierigen Phase auf. Sie sind auch für sie da, als Lisa einige Jahre später ein weiteres Mal versucht, Kontakt zu ihrer leiblichen Mutter aufzunehmen. Sie googelt ihren Namen und findet eine Adresse.
Ich beschließe dann zusammen mit einer sehr guten Freundin dorthin zu fahren. Völlig vogelwild. Ich glaube, ich war selten so nervös. Und ich stehe vor dieser Tür und ich will gar nicht mehr klingeln. Und zum Glück ist die Freundin dabei und sie sagt, jetzt sind wir da, du klingelst jetzt. Und dann nach noch ein bisschen Winden und Zieren und Aufbäumen klingel ich.
Lisa und ihre leibliche Mutter unterhalten sich lange, aber auf die Gehbehinderung, die ja einen großen Teil von Lisas Leben ausmacht, kommen sie nicht wirklich zu sprechen. Ihre leibliche Mutter interessiert sich eigentlich nicht dafür. Nach dem Treffen telefonieren sie noch einmal, aber Lisas leibliche Mutter bricht den Kontakt danach wieder ab.
Und ich bin quasi zum dritten Mal abgelehnt worden von ihr. Also erst die Adoption, dann schreibe ich den Brief, auf den sie nicht reagiert, und dann war der Besuch, auf den sie auch nicht mehr reagiert.
Lisa stürzt sich ins Studium. Das hilft ihr am besten, mit all den Schicksalsschlägen umzugehen, denn vor denen bleibt sie einfach nicht verschont. Mit 17 Jahren erfährt sie, dass ihr Vater, zu dem sie eine ganz enge Verbindung hat, an Darmkrebs erkrankt ist. Normalerweise ist der gut behandelbar, aber der Tumor hat schon in die Leber gestreut. Lisas Gefühle stehen Kopf.
Es ist so unwirklich, weil man sieht es in Filmen, man liest es in Büchern, man hört es im Bekanntenkreis oder bei den Verwandten immer wieder. Aber man denkt niemals, dass es einem selber passiert. Und dann ist es so und du bist wie so in Watte gehüllt irgendwie. Alles ist dumpf, alles ist taub und du nimmst es gar nicht so wahr. Und dann irgendwann findest du dich in die Situation ein und lebst damit, so wie es immer läuft einfach.
Aber akzeptieren will Lisa die Situation nicht. Schon wieder ein Rückschlag. Gerade jetzt, wo ihr Leben doch eh schon ein einziges Durcheinander ist. Als Teenager weiß sie gar nicht, wie sie mit der Situation umgehen soll und wird mit einem Gefühl konfrontiert, das ihr bekannt vorkommt. Die Isolation.
Es ist ungefähr so wie damals im Kindergarten, dass ich nicht fangen mitspielen kann und nicht klettern kann und eben nicht, weiß ich nicht, mitrenne, sondern ich sitze am Rand und ich schaue zu. Es ist eine selbstgewählte Isolation, aber ich kann und ich will das nicht ändern, weil ich wollte eben Zeit mit meinem Papa verbringen, ich wollte Zeit mit meiner Familie verbringen, weil ich nie wusste, wie läuft's, also was wird aus ihm. Ich möchte nicht auf Partys mitgehen, ich möchte irgendwie keine gemeinsamen Unternehmungen, ich isoliere mich selber, weil die anderen haben andere Sachen im Kopf, also bei denen geht's natürlich um Shoppen, um Partys, um Jungs, um all diese Teenager-Sachen und ich habe einfach, mein Kopf ist dafür überhaupt nicht empfänglich und natürlich finden die das dann auch alle ganz komisch und ich habe aber auch einfach nicht den Nerv, allen Leuten die ganze Geschichte zu erzählen. Weil ich weiß, selbst wenn ich das machen würde, am Ende würde es nichts bringen, weil diese Art von Schicksal passt nicht in das Teenagerleben rein und es würde einfach alles noch viel komplizierter machen. Und deswegen mache ich einfach mein Ding, ich mache meine Schule, aber ich nehme quasi nur so halb am Leben teil.
Lisa macht ihr Abitur, doch ihre Gedanken sind eigentlich nur bei ihrem Vater und seiner Gesundheit. Zusammen schauen sich die beiden noch Unistädte an, doch als Lisa zum Studium nach Bamberg zieht, steht es schon sehr schlecht um ihren Vater. Mit einem mulmigen Gefühl verlässt sie ihr Zuhause, fährt aber jedes Wochenende heim, da es immer die letzten Tage ihres Papas sein könnten. Ein richtiges Studentenleben hat Lisa deshalb nicht. Wieder etwas, das sie von den anderen ausgrenzt. Lisa ist wieder ein Wochenende zu Hause und erzählt ihrem Papa von einer wichtigen Bibliothekseinführung, die sie am Dienstag machen muss, um für eine Klausur zugelassen zu werden.
Ich sag, Papa, ich habe am Dienstag diese Bibliothekseinführung. Ich weiß aber jetzt nicht, was ich machen soll, weil der Arzt schon verlauten hat lassen, dass es wahrscheinlich nicht mehr ewig geht mit ihm. Und da bin ich natürlich dann hin und her gerissen. Ich gebe ihm so meine Hand und ich sage ihm, Papa, wenn ich gehen soll, dann drückst du die Hand jetzt und wenn nicht, dann bleib ich da. Und dann hatte ich wirklich das Gefühl, dass er die Hand einfach drückt.
Also steigt Lisa Montag in den Zug nach Bamberg, aber kaum ist sie in ihrem Zimmer, klingelt das Telefon.
Ich gehe ans Telefon und meine Mama sagt, ja, der Papa ist gestorben. Und dann, also man kann sich das nicht vorstellen. Man versucht sich das im Vorfeld immer auszumalen, ja, was mache ich dann und was passiert mit mir? Und das geht nicht. Also es ist so unbeschreiblich, das Gefühl. Das ist ein Gefühl von dunkel, von dumpf, von Ohnmacht. Man weiß nicht, was man tun soll. Und dann gerate ich in einen Zustand, der lange anhält, ich mache einfach. Also ich funktioniere bloß noch, ich bin aber nicht mehr ich.
Und dieser Zustand hält über ein Jahr an. Lisa findet sich nicht richtig in das Studentenleben ein. Der Tod ihres Vaters zieht ihr komplett den Boden unter den Füßen weg. Dazu kommt wieder das altbekannte Problem. Ihre Gehbehinderung, das Anderssein als ihre Kommilitonen und später dann noch die Ablehnung ihrer leiblichen Mutter. Viele Probleme, die Lisa belasten. Eine neue Freundin holt sie schließlich aus dem Loch heraus und sie fängt an auszugehen. Aber das Studium bleibt ihre Priorität. Wenigstens hier will sie gut sein. Irgendwann muss es das Leben doch auch gut mit ihr meinen. Durch ihren Lebensweg, der ein einziges Auf und Ab ist, hat Lisa wieder das Bedürfnis, sich jedem erklären zu müssen. So wie damals in der Schule.
Jeden, den ich kennenlerne, erzähle ich meine ganze Lebensgeschichte, weil ich glaube, das ist in der Zeit die Form, mit dem ganzen Gedöns umzugehen, weil ich nicht weiß, wohin damit. Also ich bin sowieso ein Mensch, ich fress ungern Dinge in mich rein, ich erkläre ziemlich viel. Und ich glaube, damals war das wichtig für mich, aber natürlich war das sehr kontraproduktiv, weil man muss sich vorstellen, man ist neu in einem Seminar und da kommt ein aufgewühlter Mensch völlig neben der Spur auf einen zu und erzählt einem seine halbe Lebensgeschichte. Also ich glaube, die wenigsten Leute fänden das normal oder könnten damit irgendwie umgehen.
Doch einige hören sich Lisas Geschichte an. Sie haben nicht wie andere Leute Mitleid mit ihr, denn das stört sie total. Sie findet, dass andere Menschen kein Mitleid, sondern wenn überhaupt, dann eher Mitgefühl mit ihr haben sollen. Lange kämpft Lisa mit sich, ihrer Geschichte und der Gehbehinderung. So oft hat sie an sich gezweifelt. Doch nun scheint endlich alles besser zu werden.
Es ist generell so, dass Bamberg für mich einfach der Ort ist, an dem ich zum ersten Mal erfahren durfte, was es bedeutet, wenn ich einfach so angenommen werde, wie ich bin. Das war eine sehr, sehr, sehr schöne Erfahrung.
Lisa hatte schon immer ein paar Freunde, die ihr immer zur Seite standen. Doch in Bamberg findet sie viele neue Freundschaften fürs Leben. Ein Wendepunkt in ihrem Leben, sagt Lisa heute. Hier kann sie endlich so sein, wie sie ist und wird genau so akzeptiert. Und solch schöne Erfahrungen wie dort erlebt sie nun endlich öfter. Lisa macht ein redaktionelles Praktikum und erlebt eine Überraschung.
Das ist was, was ich so auch selten erfahren durfte. Also die Leute haben es einfach hingenommen. Also die haben nicht komisch geschaut, die haben das nicht hinterfragt. Natürlich gab es während des Praktikums dann Kollegen, die einfach Interesse halber gefragt haben, was mir persönlich auch immer lieber ist, bevor die Leute anfangen zu spekulieren. Aber es ist so, dass es das erste Mal in meinem Leben nicht wichtig ist, in meinem Kopf. Ich werde so als Mensch hingenommen, ohne dass quasi die Behinderung mich ausmacht. Also ich bin nicht die Behinderung, sondern ich bin einfach Lisa.
Und das kann sie auch endlich für immer sein. Sie selbst. Seitdem läuft es für sie immer besser. Lisa bekommt die Zusage für den Aufnahmetest für einen Job im selben Verlagshaus.
Es war so wie Fliegen irgendwie. Also ich habe so auch wieder die Welt um mich herum gar nicht so richtig wahrgenommen. Aber es war jetzt nicht mehr dieses dumpfe, taube, dunkle Gefühl, sondern es war so ein Leichtigkeitsgefühl, so ein Adrenalinkick. Es war einfach ein rundum wohliges Gefühl, ein richtig, richtig, richtig gutes Gefühl.
Und Lisa bekommt tatsächlich eine Stelle. Etwas, das sie alleine geschafft hat, ohne die Hilfe anderer, auf die sie im Alltag ab und zu immer noch angewiesen ist. Endlich etwas, auf das sie stolz sein kann, gab es doch solche Momente bisher viel zu selten in ihrem Leben. Die Arbeit in ihrer neuen Redaktion zwingt Lisa auch zum Umdenken. Sie merkt, dass die Leute sie endlich so akzeptieren, wie sie ist. Das gibt ihr endlich das Selbstvertrauen, das Lisa so lange gesucht hat, und es bestärkt sie auch in ihrem Lebensmotto: Kämpfen und weitermachen. Und es bewirkt noch mehr. Jetzt gibt Lisa auch allen Menschen die Chance, sie so kennenzulernen, wie sie ist.
Dadurch, dass ich jetzt zum Glück jahrelang Zeit hatte, das ein bisschen zu reflektieren, ich habe auch viel gelesen und ich habe auch viele Gespräche mit vielen tollen Menschen geführt, versuche ich eben diesen Filter nicht mehr so aufzubauen. Also ich versuche einfach, mich selber so zu nehmen, wie ich eben bin. Und ich versuche, den Leuten die Chance zu geben, mich auch so zu nehmen, ohne dass ich sie dann quasi wieder wegstoße und quasi so mein eigenes Problemfeld vor mir aufbaue, sozusagen.
Und noch etwas stellt Lisa fest.
Also wenn man den Leuten Dinge erklären muss, dann sind es sowieso nicht die richtigen Menschen. Und wenn man die Leute trifft, die wirklich empathiefähig sind, denen muss man das gar nicht erklären, weil die fragen dann schon nach, wenn irgendwas wichtig ist. Und das würde ich vielleicht auch den Leuten, denen es ähnlich geht wie mir, mitgeben. Also man muss sich nicht erklären. Man kann einfach sein, wie man ist. Weil in dem Moment, in dem man sich immer erklärt und immer entschuldigt und so weiter und sich rechtfertigt, da macht man sich nur angreifbar. Und es ist einfach nicht notwendig. Jeder kann sein, wie er ist. Und niemand muss sich irgendwie für irgendwas entschuldigen, erklären oder rechtfertigen.
Heute lebt Lisa endlich das Leben, das sie immer wollte. Die Zeit der schmerzhaften OPs ist endlich vorbei. Heute geht sie zur Physiotherapie, denn dann fällt ihr das Laufen leichter. Ganz kann sie ihre Vergangenheit aber nicht hinter sich lassen. Ob sie noch einmal ihre leibliche Mutter kontaktiert? Wer weiß. Aber jetzt möchte sich Lisa erst einmal auf die positiven Dinge im Leben fokussieren. Auch wenn die Blicke der Leute sie immer daran erinnern werden, dass sie doch nicht so ist wie alle anderen, sie fühlt sich endlich akzeptiert und, was noch viel wichtiger ist, sie akzeptiert sich auch selbst immer mehr. Manchmal hat sie noch Momente, in denen sie an sich selbst zweifelt, wie zum Beispiel beim Treppensteigen. Aber ihre Freunde holen Lisa aus diesem kleinen Tief ganz schnell wieder heraus. Denn auch das gehört zum Aufstehen dazu. Ab und zu stolpern, aber einen Großteil der Strecke ohne Zwischenfälle zu meistern. Das ist nicht ganz mühelos, aber es lohnt sich definitiv. Wenn ihr auch einen Stehaufmenschen kennt oder vielleicht sogar selbst einer seid und eure Geschichte uns und unseren Hörern erzählen wollt, dann meldet euch doch unter mavi@burda.com. Wenn ihr noch mehr inspirierende Geschichten hören wollt, dann folgt uns auf iTunes und Spotify oder schaut auf unserer Seite mavi-mag.de/podcasts. Und wenn ihr noch mehr von unseren Gästen und vielen positiven Nachrichten auf der Welt wissen wollt, dann folgt uns doch auf Facebook und Instagram. Wir hören uns, Stehaufmenschen!